Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Die europäischen Königshäuser, ihre Bedeutung, ihre Tradition, ihre Strahlkraft, das sind Themen, die sehr viele Menschen interessieren, ganz egal welcher Gesellschaftsschicht sie angehören. Ob König Charles, Prinz William und Kate, ob König Carl Gustav und Königin Silvia oder das dänische Königshaus. Sie ist für uns die Türöffnerin zu den Royals, denn sie hat nicht nur das nötige Wissen, sondern sie beherrscht auch die Regeln, durch deren Einhaltung man sich bei Hof Respekt verschafft. Die ARD-Königshausexpertin Leontine von Schmetto, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir müssen mit einem traurigen aktuellen Thema einsteigen, Leontine, denn es besteht große Sorge um Mette Marit von Norwegen. Was genau ist mit ihrer Gesundheit los?
Ja, wir wissen ja bereits seit circa 7 Jahren, dass sie an einer Lungenfibrose leidet. Das ist eine Vernarbung des Lungengewebes und das führt dazu, dass sie schlecht Luft bekommt. Aber man hat gehofft, das medikamentös zumindest stoppen zu können. Aber jetzt hören wir, dass sich leider der Gesundheitszustand rapide verschlechtert hat und sie jetzt offensichtlich für eine Lungentransplantation vorbereitet wird. Und das ist natürlich doch besorgniserregend.
Und so eine Lungentransplantation, die macht man ja wirklich nur, wenn es richtig schlimm ist, ne?
Ja, ich bin jetzt keine medizinische Expertin, aber ich habe gehört, wenn man eine Lebenserwartung von nur noch 1 bis 2 Jahren hat, dann steht eine Lungentransplantation an. Und offensichtlich ist es jetzt quasi so weit, dass man sie so lange erstmal untersuchen muss, ob sie das körperlich durchstehen kann und dass es dann geschieht.
Wie traurig auch für das ganze Königshaus, weil die ja sowieso schon so gebeutelt sind durch diese ständigen Schlagzeilen über den Marius, ihren Sohn. Ne?
Ja, also mir tut das besonders leid, weil zu sehen, dass der Sohn jetzt, egal was tatsächlich passiert ist, aber es bleibt ja der eigene Sohn, jetzt im Februar 2026 erstmal vor Gericht gestellt wird und gleichzeitig so um die eigene Gesundheit sich Sorgen machen zu müssen. Und ich habe das im Interview gestern erlebt, sie bekommt wirklich beim Sprechen schlecht Luft, sie muss immer wieder anhalten und Luft einsaugen. Also das ist natürlich furchtbar, dieser Zustand.
Ja, es tut einem wirklich leid. Wir reden ja in dieser Sendung hauptsächlich oder schwerpunktmäßig über das dänische Königshaus, darauf freue ich mich sehr. Leontine von Schmetto ist zu Gast auf dem roten Sofa. Bianca Zawadiak stellt sie vor.
Wenn in der Welt der Royals etwas passiert, ist sie für viele Fernsehsendungen die erste Ansprechpartnerin. Leontine von Schmetto. Die Journalistin und Königshausexpertin zeigt uns eine Welt, durch deren Türen Normalsterbliche eigentlich nie treten dürfen. Durch Expertise und faire Berichterstattung genießt Leontine das Vertrauen europäischer Königshäuser. Ihre neueste Dokumentation gewährt Einblicke in das Leben von König Frederik X. von Dänemark und zeigt seinen Weg vom sensiblen Jungen zum modernen dänischen Monarchen. In keinem anderen europäischen Land ist das Königshaus so beliebt wie in Dänemark. Woran das liegt und was sich andere Königshäuser abgucken könnten, wollen wir nun wissen von Leontine von Schmetto.
Ja, Leontine, die Frage gebe ich gleich weiter. Was machen die Dänen denn richtig? Was machen die besser als andere Königshäuser?
Ja, die machen wirklich sehr, sehr viel richtig. Die sind vor allem unglaublich volksnah. Wenn man mal König Frederik erlebt, der hat eine große Leichtigkeit, auf die Menschen zuzugehen. Der interessiert sich für Menschen, der stellt Fragen, will wirklich wissen, was den Menschen auf den Herzen liegt und versucht, Gutes zu tun. Oder wie es mir der dänische Außenminister mal gesagt hat, er hat gesagt, wir hätten nie als kleines Land wie Dänemark, ich glaube, das sind ungefähr 6 Millionen Dänen und Däninnen, so viel Aufmerksamkeit, wenn es nicht unser Königshaus geben würde.
Bevor wir noch natürlich intensiver auf Frederik gucken, vielleicht noch mal kurz einen Blick zurück auf Margarete, auf Königin Margarete. Die war ja auch schon so beliebt. Also es war ja in den Jahren davor auch schon so, irgendwie galt die immer als cool. Man fand sie irgendwie so ein bisschen entspannter als andere. Woran lag das?
Also ich denke mal, dass sie eine große Individualistin ist. Und das ist in einem Land, was ja geprägt ist durch sehr individuelle Menschen, immer gut angekommen. Und ich habe sie erlebt als ein wirklich schillernder Paradiesvogel, der sehr gebildet, sehr intelligent war und ist, 5 Sprachen spricht, der kreativ ist, die ja Bühnenbilder zaubert, die Kostümbildnerin ist, die Königin ist, So viele Facetten in einer Frau, das erlebt man wirklich selten. Und dann noch Königin.
Sie hat doch immer viel geraucht auch. Ne? Man sah sie doch oft mit Zigarette, was doch auch eher ungewöhnlich ist.
Ja, sie soll es sich ja jetzt abgewöhnt haben. Ich glaube, eher aus gesundheitlichen Gründen. Sie hat es nicht aufgegeben. Es war auch immer wieder zu sehen, dass sie in der Öffentlichkeit geraucht hat, als es eigentlich schon verboten war. Sie ließ es sich nicht nehmen.
Ja, also so ein bisschen auch so was Unkonventionelles. Vielleicht ist es das auch, was die Leute mögen, dass da manchmal so eine kleine, ich will nicht sagen Regelverletzung, aber so ein bisschen so ein kleiner Ungehorsam durchblitzt. Kann es das auch sein?
Ja, ich glaube, das trifft es wirklich gut. Und das ist nicht nur bei ihr so, das ist auch bei König Frederik so. Und ich glaube, dass das auch gut ankommt. Ich meine, das sind Menschen. Die können auch mal Fehler machen oder ungehorsam sein oder Dinge irgendwie anders machen, als man es eigentlich erwartet.
Eben. Besonders schöne Bilder, finde ich, sind das von dieser Techno-Party. Und das war, glaube ich, ein Rapper, der aufgetreten ist im Schloss. Da wurden ganz viele 18-Jährige eingeladen. Wessen Idee war das? Wir gucken mal die Bilder an. Also währenddessen.
Ja, da sieht man schon die bürgerlichen 18-Jährigen, die eingeladen waren zum Geburtstag von Kronprinz Christian, muss man ja jetzt sagen. Aus dem ganzen Land. Und da sehen wir dann die Königsfamilie, wie sie außer Rand und Band zum dänischen Rapper tanzt. Das war die Idee der königlichen Familie. Und das sieht man auch. Sie versuchen Step by Step die Monarchie an die Zeit heranzuführen, sie zu modernisieren. Und dazu gehört eben auch, dass man sagt, wir machen hier keinen großen Ball, dem irgendwie alle mit langem Abendkleid erscheinen müssen. Wir haben ja gesehen, die waren ja sehr unterschiedlich auch gekleidet, sondern wir laden einen Rapper ins Schloss ein und eben auch Menschen, die wir gar nicht kennen, die aber zufälligerweise auch 18 sind und mit uns feiern dürfen.
Das finde ich eine super tolle Idee. Ja. Würdest du sagen, dass das auch die Zukunft ist der Monarchie im Allgemeinen, diese Art, sich also volksnah zu werden? Denn irgendeine Existenzberechtigung müssen die Königshäuser ja noch haben in der heutigen Zeit.
Ja, ich glaube, die Existenzberechtigung beziehen sie nicht daher, dass sie volksnah sind. Das ist auch wichtig, sondern es geht darum, ich sag's mal ganz schnöde, dass sie auch ihr Geld verdienen, indem sie, denn sie leben ja von den Steuergeldern, indem sie Gutes tun, dass sie sich karitativ engagieren, dass sie sich vielleicht auch diplomatisch einbringen, dass sie das Land repräsentieren, Türen öffnen und. Da wird genau geguckt, sind sie das Geld wert, dass wir in sie investieren? Das ist das eine. Aber du sprichst es an, Volksnähe gehört natürlich auch dazu und die Dänen sind ganz besonders volksnah. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man mal den König auf dem Fahrrad begegnet oder der sich umarmen lässt oder mit High Five die Menschen begrüßt. Die sind schon sehr entspannt.
Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Seit fast 2 Jahren hat ja König Frederik jetzt das Zepter in der Hand und erledigt seine Aufgabe souverän. Das finden jedenfalls die Däninnen und Dänen, die ihrem Königspaar eine Zustimmungsrate von 85% gewähren. Wie Frederik regiert und was seinen Stil so besonders macht, das zeigt Leontine von Schmettos Doku. Frederik der 10., seinen Weg zum Thron. Einen Vorgeschmack daraus gibt es jetzt von Antje Alter für Sie.
Kopenhagen am 14. Januar 2024. Draußen vor Schloss Christiansborg warten 100.000 Menschen. Drinnen ist ein Mann höchst nervös. Gleich wird er sich den Dänen erstmals präsentieren, als ihr neuer König, Frederik der 10.
Meine Hoffnung ist es, ein König von morgen zu sein, der vereint. Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich mein ganzes Leben vorbereitet habe.
Die Aufgabe König sein kommt plötzlich. 52 Jahre lang hält seine Mutter Margrethe das Zepter in der Hand, bis sie in ihrer Neujahrsansprache für eine echte Überraschung sorgt.
Ich habe entschieden, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Januar 2024 werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten und den Thron an meinen Sohn, Kronprinz Frederik, weiterreichen.
Nur 2 Wochen später unterschreibt sie die Abdankungsurkunde und übergibt an ihren Sohn. Eine Ära endet, eine neue beginnt.
Obwohl es keine dänische Tradition ist, den Thron zu Lebzeiten des Regenten weiterzugeben, fand ich es fantastisch. Denn so wurde der Kronprinz in seiner Blütezeit König.
Frederik ist zu diesem Zeitpunkt 55, seine Frau Mary eine bürgerliche 52. Man setzt auf Natürlichkeit. Der König läuft mit beim öffentlichen Marathon. Die Königin gibt sich unkompliziert. High Five statt Hofknicks.
Das neue Königspaar möchte mehr auf Augenhöhe mit den Menschen sein. Es ist nicht wie bei Königin Margrethe, die einen Blumenstrauß annimmt und dann weitergeht. Sie umarmen.
Auch Social Media bespielen sie perfekt. Als Kronprinz Christian 18 wird, darf die Welt zusehen, wie bei Königs gefeiert wird. Mit Rapper und Privatkonzert. Bei den Dänen kommt so viel Volksnähe an. Die Zustimmungswerte für ihre Royals liegen bei 85%.
Alle sehen, dass sie ihre Arbeit gut machen. Sie tragen zu der Geschichte bei, dass wir dieses kleine Märchenland sind. Und zwar ein ziemlich modernes Märchenland. Und ich finde, das ist ein gutes Branding.
Ja, modern ist Frederik, auch in der Rolle des Familienvaters. Seine vier Kinder sollen möglichst normal aufwachsen. Nicht mit Nannies, wie er selbst es damals erlebt hat, sondern mit Eltern, die sich kümmern. Hier schöpft er die Kraft, die er für sein Amt braucht, das zunehmend politischer wird.
Wer weiß, ob Dänemark überhaupt ein Recht auf Grönland hat. Aber wenn ja, sollten sie es aufgeben. Wir brauchen es für unsere nationale Sicherheit.
Die strategische Lage, die wertvollen Bodenschätze. Jüngst hat der US-Präsident Anspruch auf Grönland erhoben. Das aber gehört seit mehr als 300 Jahren zum dänischen Königreich. Wie wird das Land, wie der Monarch reagieren? Diplomatie und Fingerspitzengefühl sind gefragt. Aber das beherrscht Frederik ja königlich.
Ja, und die ganze Doku sehen Sie dann heute Abend um 20.15 Uhr hier im NDR Fernsehen. Auf gar keinen Fall verpassen. Dieses politische Engagement, was er da jetzt in Grönland an den Tag legt, hat das seine Mutter auch schon so gemacht oder ist das bei ihm mehr ausgeprägt?
Also ich glaube, er würde es nicht politisch nennen, weil sie dürfen sich ja tatsächlich nicht politisch involvieren. Aber es hat natürlich eine Signalwirkung, wenn der so beliebte König, der über den Parteien steht, nach Grönland reist und dort so willkommen geheißen wird. Das ist stärker ausgeprägt, aber es hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun, dass die Könige und Königinnen, übrigens nicht nur in Dänemark, wir haben das auch in Großbritannien gesehen, immer mehr als eine Art diplomatische Trumpfkarte auch von der Regierung eingesetzt werden.
Hat dich das eigentlich auch sehr überrascht, dass sie so plötzlich abgedankt hat, die Königin Margarete?
Ich werde das nie vergessen. Das war eigentlich so ein Diana-Moment, den auch alle im Kopf haben, als sie gestorben ist. Dass ich bei Freunden Silvester war und meine Freundin sagte, hast du schon gehört? Und ich dachte, es wäre ein Witz. Ich wollte es wirklich überhaupt nicht glauben. Denn Königin Margrethe hat ja immer gesagt, ich bleibe auf dem Thron bis zum letzten Atemzug.
Ja, ja.
Und auch der deutsche Vetter des Königs, Prinz Gustav, zu seinem Wittgenstein-Barlebourg, den ich interviewen durfte, hat auch gesagt, es hätte ihn total überrascht. Also ich glaube, dass die meisten damit nicht gerechnet haben.
Aber Frederik hat es schon ein bisschen vorher gewusst.
Er hat es ein bisschen vorher gewusst. Und was für mich neu war und total spannend bei der Recherche zu diesem Film ist, er hat ja eine schwere Kindheit gehabt und eine sehr schwierige Entwicklung hin zum König. Und doch war es wohl so vor dem Thronwechsel, dass er schon so ein bisschen angeklopft hat an die Tür. Er wollte König sein. Er wollte zeigen, was er kann. Er war bereit.
Ja, und wenn man ihn mit Charles vergleicht, ich meine, das ist ja auch ein gutes Alter für einen König. Ne? Man muss ja nicht warten, bis man 70 ist.
Ja, ja, und so hätte es natürlich kommen können. Und das ist natürlich insofern auch die Proklamation ein glücklicher Tag gewesen. Normalerweise ist es ja immer der Todesfall und gleichzeitig der Thronwechsel. Dadurch natürlich auch trauriger Anlass. Mhm. Und bei denen, ich meine, da kamen ja 100.000 Menschen nach Kopenhagen und der deutsche Vetter, den ich gerade erwähnt habe, der hat auch gesagt, das hat man gar nicht erwartet, dass da so eine Begeisterung war und so viele Menschen unbedingt in ihren neuen König sehen wollten.
Ja, tolle Bilder waren das, so richtig, richtig Gänsehautbilder. Jetzt gucken wir, du hast es gerade schon erwähnt, die Kindheit. Wir werfen mal einen Blick zurück in König Frederiks Kindheit. Also das sind sehr emotionale Bilder. Mir kamen ein bisschen die Tränchen, als ich das gesehen habe.
In seiner Kindheit fühlt Frederik sich oft unsicher und einsam. Abgeschottet von der Außenwelt. 1972 stirbt Margrethes Vater. Noch am selben Tag wird sie zur Königin proklamiert. Der erst vierjährige Frederik bekommt seine Mutter jetzt kaum noch zu sehen. Selbst wenn sie zu Hause ist, können die beiden Brüder sie nur aus der Distanz beobachten. Sein Vater, Prinz Henrik, macht ihm eher Angst. Mit dem Ältesten kennt er kein Erbarmen.
Oh,
Du bist doch ein großer Junge. Es ist jetzt vorbei, alles nicht schlimm. Los, wieder rauf. Weißt du, Papa ist schon 10-mal runtergefallen.
Der Kleine. Du sagst ja, und man liest es ja auch, der Vater war sehr streng. Wie hat sich das geäußert, außer in so einer Szene?
Ja, er ist wohl sehr getriezt worden. Und er hat nicht ganz verstanden, warum eigentlich. Und wie ich hörte, sind auch viele, viele Tränen in seiner Kindheit geflossen. Und vielleicht hat der Vater, das spekuliere ich jetzt mal ein bisschen, auch nicht gesehen, wie sensibel, wie weich dieser Junge war. Er brauchte ganz, ganz viel Liebe. Und da ist dieser strenge Vater, der nach französischer Erziehungsmethode, die sehr viel strenger war zu der Zeit, als zum Beispiel es in Dänemark üblich war, der versucht, aus ihm einen Mann zu machen.
Und er war ja auch wild, ne? Er hatte ja wilde Zeiten in seiner Jugend. Also es gibt so eine Geschichte um einen Autounfall. Da heißt es, da war eine Zeit lang gar nicht klar, ob er überhaupt als Thronfolger bleiben würde. Was war da los?
Ja, ich glaube, das kam später. Wie diese Kinder, sein Bruder und er, sind sehr behütet aufgewachsen und sind sehr ferngehalten worden vom normalen Leben, lebten im goldenen Käfig. Und mit 18 hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt alles nachholen. Und dazu gehörten schnelle Autos, dazu gehörten viele, viele hübsche Frauen. Und da ist es eben passiert, dass er mit seinem Bruder unterwegs war und die einen sehr, sehr schlimmen Autounfall hatten. Er saß gar nicht am Steuer, aber es fiel total auf ihn zurück.
Und der Bruder saß am Steuer?
Ja, und trotzdem haben alle die Frage gestellt, ob er eigentlich tauglich sei, eines Tages König zu sein. Der Bruder wirkte immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen reifer, ein bisschen verantwortungsbewusster. Der hat früh geheiratet, hatte genau die richtige Frau und Frederik ließ sich Zeit und da hat man sich gefragt, na, ist es eigentlich derjenige, der die beste Wahl für den Thron sein wird?
Und was hat dann die Kehrtwende gebracht? Er hat ja dann eine wirklich harte militärische Ausbildung gemacht. Was war da der Auslöser?
Also in erster Linie war es der Sport. Er hat den Sport für sich entdeckt, Marathonlaufen. Und ich glaube, es war ein Ventil für ihn auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Er konnte sich mit anderen messen. Weil das ist ja nicht einfach als Königskind. Egal, was man macht, alle sagen, das ist ja super, das ist ja toll, keiner kritisiert ihn. Beim Marathon, beim Sport, da hat keiner Gnade mit ihm, sondern da muss er zeigen, was er wirklich kann. Da muss er auch seinen eigenen Schweinehund überwinden. Und das Gleiche war mit dieser Kampfschwimmerausbildung.
Wir haben da Bilder, wir gucken mal parallel in die Bilder rein.
Ja, die sieht hart aus. Sehr hart. Das ist die härteste Ausbildung, die das dänische Militär zu bieten hat. Und ich finde es auch sehr mutig, denn er hat sich da beworben. Es wären nur ganz wenige genommen. Und ich meine, wenn er durchgefallen wäre, dann wäre er immer der Kronprinz gewesen, der sich eingebildet hätte, er könnte Kampfschwimmer werden und es nicht geschafft hat. Er hat es aber geschafft.
Also was bedeutet das? Ich meine, wenn er diese Ausbildung hat, das heißt, er müsste diese Fähigkeiten irgendwann auch mal einsetzen, im Ernstfall?
Jetzt als König nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Aber ich meine, es bedeutet natürlich viel, dass er das überhaupt geschafft hat. Und man muss sagen, diese Kampfschwimmer sind so eine Art Zweitfamilie auch für ihn geworden. Die halten sehr zusammen und das hat ihn sehr geprägt, weil das waren natürlich auch Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen. Da waren ja nicht nur der Hochadel Dänemarks vertreten.
Das finde ich interessant, weil das ja im Kontrast zu dieser sensiblen Seite und zu dieser Emotionalität steht, ne? so ein Training, so eine Ausbildung zu machen.
Ja, ich glaube, er hat eben beides. Und was so schön ist, das haben wir vorhin bei den Bildern von der Proklamation gesehen, er scheut sich das ja auch nicht zu zeigen. Da fließen die Tränchen. Wir erinnern alle die Hochzeit, wo er wirklich quasi Tränen überströmt.
Sehen wir gleich noch.
Altar stand. Ja, und die Dänen und Dänen schätzen das, weil sie sagen, das ist ein moderner König. Die Zeiten sind vorbei, wo wir immer stiff upper lip und Kontinence bewahren und Zähne zusammenzubeißen. Es ist gut. Er ist ein Vorbild, indem er eben auch zeigt, dass Emotionen erlaubt sind, auch als Mann.
Also es ist ja faszinierend, wie viel du weißt über diese Königshäuser. Wenn du dann so eine Doku vorbereitest, du steigst ja wahnsinnig tief ein. Woher hast du dann dieses ganze Detailwissen?
Ich spreche natürlich, und das ist das große Privileg, ich spreche mit ganz vielen Menschen, die den König, die Königin gut kennen. Mein Anspruch ist natürlich immer, mit dem König selber zu sprechen. Das hat dieses Mal nicht geklappt. Er hat auch den dänischen Kollegen und Kolleginnen seit dem Thronwechsel noch nie ein langes Interview gegeben. Also insofern wäre es, glaube ich, vermessen gewesen, nun ein Interview zu bekommen. Aber ich spreche mit vielen Menschen, die ihn gut kennen. Und das ist wie ein großes Puzzle, was sich dann immer mehr zusammensetzt. Und man kriegt ein Gefühl zu dem Menschen, wenn man sich so lange Zeit damit beschäftigt. Und ich glaube, ich bin ihm näher gekommen, wobei natürlich noch viele, viele Fragezeichen bestehen bleiben.
Das kommt ja bestimmt. Irgendwann wirst du ein Interview mit ihm führen.
Ich hoffe es.
Ich finde es lustig, dass du gerade heute diesen Anhänger in der Farbe trägst, Leontine. Weil wir beschäftigen uns nämlich jetzt mit einem besonderen Schmuckstück, das fast genau diese Farbe hat. Ist ein Ring von Sylt. Der sorgt für royalen Glanz. Goldschmied Jan Hesselberg hat ihn extra für Prinzessin Benedikte zu Dänemark kreiert. Mit persönlicher Geschichte und königlicher Begegnung. Wie das Schmuckstück von der Nordseeinsel bis ins Schloss Amalienborg gelangt ist, das zeigt Ihnen jetzt Sabrina Pfeiffer.
Ein Chrysopras, gefertigt in Platin mit Diamanten. Gefertigt vom Sylter Goldschmied Jan Hesselberg. Eigens entworfen für ihre königliche Hoheit Prinzessin Benedikte zu Dänemark. Doch wie hat es dieser Ring von der kleinen Nordseeinsel in royale Hände geschafft? Auf der Insel Sylt in Rantum wird heute umdekoriert, denn Jan Hesselberg hat eine neue Schmuckkollektion entworfen. Doch ein Ring genießt immer besondere Aufmerksamkeit, der Prinzessinnenring.
Eine Kundin, die möchte gerne den Benedikte haben, aber ein bisschen kleiner.
Prinzessin Benedikte besuchte bei ihrer Sylt-Reise 2022 auch seine Manufaktur. Zuvor hatte der gebürtige Däne die Erlaubnis des Königshauses erhalten, einen Ring zu ihren Ehren zu entwerfen.
Ich habe Bilder von ihr angeschaut und habe so gedacht, das wird schon irgendwie die Richtung gehen. Und hatte quasi, 8 verschiedene Ringe fertig gemacht. Und sie hat dann den farbenfrohsten Ring ausgesucht, den grünen Chrysopras. Weil sie dann auch so schön meinte, dass ihr Mutter immer gesagt hätte, naja, Base ist ja ganz schön, aber man muss ja nicht in eins gehen mit der Tapete.
Die Prinzessin war so begeistert, dass sie gleich 2 passende Ohrclips dazu bestellte.
Und die habe ich dann persönlich vorbeigebracht im Schloss Amalienborg in Gummhagen. War ein sehr entspannter Termin und ich bin immer noch total begeistert. Sie hat mich dann auch gefragt, ob ich ein Tässchen Kaffee mit ihr trinken möchte. Und das war ein sehr schöner Nachmittag.
Für gewöhnlich verbringt der 50-Jährige seine Nachmittage in der Werkstatt oder entwirft neue Schmuckstücke mit Hilfe von 3D-Technik, die anschließend in Wachs gedruckt werden.
Das ist sehr, sehr filigran. Also das ist wirklich Hundertstel Millimeter. Und dadurch erreichen wir, dass es noch in irgendeiner Form bezahlbar bleibt, weil es natürlich wahnsinnig viele Stunden gewesen wäre, wenn ich jede einzelne Feder per Hand ausgraviert hätte.
In diesem Fall Federn, weil er in seine Kreationen immer mal wieder ein Stück Heimat einarbeitet.
Also der Ring ist inspiriert von der dänische Nationalvogel, der Schwan. Und so ein bisschen die Symbolik dahinter ist, dass Schwäne ein Leben lang zusammenbleiben. Und da habe ich tatsächlich jetzt Kunden, die haben Trauringe bestellt.
Hesselberg feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Den Grundstein legte er zu Hause, bestand die Goldschmiedeprüfung als einer der Besten, mit königlicher Anerkennung.
Und das fand dann im Rathaus von Kopenhagen statt. Und da habe ich dann quasi mit Händedruck von Königin Margarete, damals war der Prinzgemahl, war noch da. Anschließend gibt es ein Pfannkuchenessen, auch im Rathaus. Und der König Friedrich hat jetzt auch diese Tradition, hat er jetzt auch weitergeführt.
Die dänischen Royals gelten eben als besonders nahbar. Und viele Dänen, wie Jan, sind treue Royalisten.
Ja, also ich würde sagen, manchmal so ein bisschen bekloppt begeistert. Wenn einer der Regenten, zum Beispiel also unser König Friedrich, Geburtstag hat, dann erscheinen die auf dem Balkon und dann stehen ganz viele Menschen mit Fahnen in der Hand und das ist so ein bisschen wie wenn andere Länder Fußballspiel irgendwie machen und das macht uns irgendwie auch besonders stolz.
Noch stolzer ist Jan Hesselberg darauf, dass es sein Schmuck sogar auf dänische Titelseiten geschafft hat.
Ja, wirklich besonders schön, finde ich, was er macht. Du hast gerade gesagt, Friedrich schafft die Hoflieferanten ab.
Ja, ich habe vorhin ja schon angedeutet, dass er versucht, mit der Zeit zu gehen und die Monarchie zeitgemäßer zu gestalten. Und dazu gehört er auch, alte Zöpfe abzuschneiden. Und er hat das System der königlichen Hoflieferanten abgeschafft, weil er gesagt hat, ich will nicht, dass einige privilegiert sind. Da sind auch einige Unternehmen darunter, die überhaupt nicht mehr an die königliche Familie liefern. Das gefällt mir nicht mehr, ich schaffe das ab. Also die, die das Siegel noch haben, haben das noch für, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre und danach wird das der Vergangenheit angehören.
Das finden aber doch die Lieferanten bestimmt nicht so toll.
Nein, aber ich glaube, dass das bei den Dänen und Dänen wiederum gut ankommt, weil sie natürlich schon darauf achten, dass es ist ja immer eine schwierige Balance zwischen Modernisierung und Tradition, da das Gleichgewicht zu halten. Aber es bedeutet eben auch, dass man guckt, was ist eigentlich noch zeitgemäß.
Die Dänen sind doch immer schnell beim Du, also wie die Holländer, die duzen sich doch alle. Wie machen das dann die Royals?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also das Königspaar Frederick und Mary lassen sich duzen, aber ich erinnere eine Pressekonferenz mit Königin Margrethe und da wurde sie von einem Journalisten geduzt und dann hat sie so kurz innegehalten und hat gesagt, ich erinnere mich nicht, dass wir zusammen in die Schule gegangen sind. Dann war ganz klar.
Ja, das ist ja
die hat auf dem Sie bestanden.
Das ist auch ein bisschen übergriffig. Und du weißt aber immer, du bist ja total sicher auf diesem Parkett. Also du weißt immer genau, wie man sich in welcher Situation zu verhalten hat. Oder passiert dir auch mal irgendein Fehler?
Natürlich, wie jedem Menschen passieren Fehler. Und ich werde nie vergessen, dass ich irgendwo auf einem Empfang war, eingeladen war und habe mir vorher die Hände eingecremt. Und plötzlich kommt jemand um die Ecke und sagt, ich möchte Sie mal ganz gerne Königin Silvia vorstellen. Und ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte und habe schnell meine Hände an meinem Seidenkleid versucht, irgendwie trocken zu halten. Es war furchtbar. Es passiert natürlich ständig irgendwas, was man nicht vorhersieht.
Aber Hand geben, das macht man, der Königin die Hand geben?
Ja. Mhm.
Wir haben ein Bild, ein sehr schönes Bild von dir mit Silvia. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass sie ein ganz besonderer Mensch ist. Was war das für eine Situation?
Ich glaube, ich habe sie so oft getroffen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es kann sogar sein, dass es ein Konzert in Paris war. Ich war ja immer wieder auf Veranstaltungen, die mit ihrer World Childhood Foundation zu tun haben, dem Kinderhilfswerk, weil das sozusagen ihr Baby ist. Und ich habe sie gerade getroffen vor zwei Tagen in München, da wurde sie mit einer Medaille ausgezeichnet. Man muss sagen, das ist eine Frau, die wirklich die Rolle der Königin zu Beruf gemacht hat, die das sehr, sehr ernst nimmt und die nicht nur irgendwo Bänder durchschneidet und irgendwie nette Ansprachen hält, sondern die will es wirklich wissen. Die fragt nach, sie involviert sich. Sie ist jemand, die Tag und Nacht SMS oder WhatsApp schreibt, um Dinge voranzutreiben. Und das hat mich immer stark beeindruckt.
Aber so weit ist es nicht, dass du ihre Handynummer hast.
Nein, ich möchte auch nicht Tag und Nacht irgendwelche WhatsApp von der Königin bekommen.
Nee, das muss nicht sein. Die König Karl Gustav und Königin Silvia haben sich ja bei den Olympischen Spielen kennengelernt vor langer Zeit. Und auch König Frederik und seine Mary haben sich bei Olympischen Spielen kennengelernt. Und diese Liebesgeschichte, die gucken wir uns jetzt mal näher an.
Olympische Spiele 2000 in Sydney. Hier am anderen Ende der Welt begegnet Frederik seiner künftigen Frau. Mary Donaldson, einer 28-jährigen Marketing-Expertin aus Tasmanien. Für den Dänenprinzen ist es Liebe auf den ersten Blick. Was folgt, sind heimliche Treffen in Sydney und in Kopenhagen. Oktober 2003 verlobt sich das Paar. Die Presse ist von Mary begeistert. Am 14. Mai 2004 läuten die Hochzeitsglocken. Die bürgerliche Mary zieht am Arm ihres Vaters vor den Augen des gesamten europäischen Hochadels in die Domkirche ein.
Oh, es ist wirklich
immer noch anrührend, nicht?
Ja, wie er da geweint hat. Wie würdest du Mary beschreiben? Was ist sie für ein Mensch?
Sie ist sehr professionell, sie ist perfektionistisch im positiven Sinne, weil ich glaube, es ist gut als Königin, Dinge perfekt zu machen. Sie weiß genau, was es bedeutet, Königin zu sein. Sie beherrscht diesen Job aus dem FF und sie ist eine sehr liebe Frau, volle Ehefrau und Mutter.
Und wie leicht oder wie schwer war das für Sie als Bürgerliche dann, das alles richtig zu machen in dieser neuen Rolle?
Ja, es war ja nicht nur ein neues Land, was sie nicht kannte, eine neue Sprache. Dann noch ins Königshaus einzuheiraten mit lauter Ritualen und Traditionen, die man nicht kennt. Das war natürlich eine riesen Herausforderung für sie. Aber sie hat es toll gemeistert und sie hat von Anfang an zum Beispiel nicht mehr Englisch gesprochen. Sie hat von Anfang an Dänisch gesprochen. Sogar mit ihren Kindern hat sie Dänisch gesprochen. Sie wurde gefragt, willst du nicht mit deinen Kindern Englisch sprechen? Das ist ja ihre Muttersprache. Sie kommt aus Tasmanien, hat sie gesagt, nein, ich möchte Dänisch sprechen. Und damit hat sie schon mal alles richtig gemacht. Das ist natürlich im Land gut angekommen. Und das Wichtigste ist vermutlich, dass sie dem König, also Frederik, geholfen hat, zu sich zu finden und zu seiner Rolle zu finden, diese Rolle anzunehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Verdienst, das ihr gebührt. Mhm.
Wurde sie gleich akzeptiert oder war man da erst so ein bisschen skeptisch, als er sie kennengelernt hatte?
Ich glaube, die Dänen und Däninnen waren alle total begeistert. Es ist eine wunderhübsche Frau. Und man sah vor allem, dass Frederik, der König, so glücklich mit ihr war. Und jeder, der seine Geschichte kennt und weiß, wie schwer er es gehabt hat, und wie sehr er kämpfen musste, überhaupt da anzukommen, wo er jetzt ist. Der hat sich natürlich für ihn gefreut, seine Seelenverwandte gefunden zu haben und seine große Liebe.
Das klingt wirklich nach einer sehr großen Liebe. Wir haben ja doch diese schönen Bilder, die gucken wir nochmal, so typische Bilder für ihn, wie er Marathon läuft, auch mit seinem Sohn. Ist sie denn auch so ein sportlicher Mensch? Machen die sowas auch zusammen?
Ja, sehr sportlich. Also das ist jetzt in diesem Jahr gewesen im Sommer. Das ist der Royal Run. Den hat König Frederik selber ins Leben gerufen an seinem 50. Geburtstag. Und die Idee ist eben, die Menschen in Bewegung zu bringen, aber eben gemeinschaftlich, als Team. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen Spaßfaktor dabei. Also es geht nicht darum unbedingt, wer der Schnellste ist. In der Familie doch, denn da hat nämlich der Jüngste Vincent den Rekord gebrochen und war dann furchtbar stolz. Aber das ist sein Verdienst. Und normalerweise läuft dann auch Königin Mary mit und sie reitet und sie spielt Tennis. Die sind eine unglaublich sportliche Familie. Das gehört auch ein bisschen dazu.
Man fragt sich, ob das nicht gefährlich ist, ne? Wenn die so mitten in der Menge mitlaufen, könnte ja auch mal einer auf böse Gedanken kommen, ne?
Aber sie sind natürlich unheimlich gut beschützt und geschützt durch all die Dänen und Däninnen, die darauf achten, dass ihnen nichts geschieht. Also das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich glaube, natürlich sind da natürlich auch zivile Sicherheitsbeamten mit dabei, aber in Dänemark glaube ich, dass da viele sind, die darauf achten, dass ihrem Königshaus nichts passiert, denn sie sind sehr stolz auf König und Königin.
Es gab ja Schlagzeilen, es ist noch gar nicht so lange, aber bevor er König wurde, da wurde er gesehen in Spanien mit so einem Model, da sieht man sie. Es gab natürlich böses Blut. Was war das für eine Geschichte? War es eine Affäre? Wurde die ihm nur angedichtet? Du weißt doch alles.
Ich war nicht dabei, also weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass er dort in Madrid auch bei übernachtet haben soll. Das ist eine gute alte Freundin von ihm. Und das hat natürlich zu Spekulationen geführt. Aber das Interessante war, das wurde ja in den deutschen Medien unheimlich breit getreten. Es war wirklich ein Dauerbrenner. In den dänischen Medien fand das kaum statt. Und ich glaube auch, das hängt damit zusammen, weil, ich habe es eben gesagt, die sind so stolz auf ihre Familie. Die wollen gar nicht, dass das Image beschmutzt wird. Aber natürlich gab es auch Stimmen, die gesagt haben, lieber Frederik, er war damals noch nicht König, sondern Kronprinz, lieber Frederik, war das so smart, jetzt bei ihr zu übernachten, hätte ja auch in die Botschaft oder in ein Hotel gehen können. Es ist ja klar, dass es solche Schlagzeilen erzeugt. Egal, ob da was war oder nicht, das steht mir nicht zu, da irgendwas zu bewerten.
Ist für Mary ja auch dann nicht so schön gewesen, das alles lesen zu müssen. Ne?
Sie hat sich das überhaupt nicht anmerken lassen, wirklich gar nicht. Also da ist sie eben auch perfekt, Kontenance zu bewahren. Und wir haben ja gesehen, nicht mal ein halbes Jahr später bei der Proklamation, haben die beiden sich ja auch ein Küsschen gegeben. Und ich glaube, das war null inszeniert, sondern man hatte das Gefühl, die sprechen noch mal kurz, sollen wir oder sollen wir nicht? Und dann haben sie sich einen Kuss gegeben und das wirkte wirklich sehr herzlich und überhaupt nicht gestellt. Also ich glaube, da war dann irgendwann auch Schwamm drüber.
Ja gut, ich meine, man muss ja, es kann ja auch einfach mal sein, dass man sagt, der ist eine gute Freundin, warum soll ich bei der nicht übernachten? Aber man ist natürlich, ist ja nicht jeder so im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Jeder andere kann das und da sieht man mal, es ist nicht nur Zuckerschlecken, König zu sein, sondern es gibt viele Dinge, die man nicht kann, weil man König ist.
Wir haben ja anfangs schon über Mette Marit gesprochen. Ist auch schwer, glaube ich, da den richtigen Ton zu finden, dann in so einer Situation, ne, für das Königshaus.
Ja, man darf ja nicht vergessen, sie ist Kronprinzessin, aber sie ist auch Mutter. Und dass das Mutterherz jetzt für den Sohn schlägt, ist ja ganz klar. Sie hat sich auch tatsächlich sehr zurückgehalten aus der Öffentlichkeit, hat sich wenig geäußert. Das ist auch teilweise kritisiert worden. Ihr Mann, Kronprinz Håkon, hat ja immer wieder auch gesagt, wir müssen uns jetzt raushalten, aber es tut uns natürlich für alle leid, die betroffen sind. Viel mehr kann er auch im Moment nicht sagen.
Hm. Weißt du, wie das Verhältnis von Marius zu seinen Stiefgeschwistern ist?
Ausgesprochen gut, also sehr, sehr gut. Also die Tochter von Håkon und Mette Marit hat immer gesagt, das ist mein großer Bruder, zu dem habe ich auch aufgeblickt. Es ist natürlich auch besonders schwierig jetzt für die Geschwister, nicht? Es bleibt der Bruder oder Halbbruder, aber ich glaube, das ist ein Bruder-Schwester-Verhältnis. Und trotzdem steht er natürlich in der Kritik und das schadet dem Königshaus immens. Mhm.
Wir müssen noch mal über Andrew sprechen. Hat dich das überrascht, dass Prinz Charles so hart, König Charles so hart reagiert hat gegenüber seinem Bruder? Er hat mir alles entzogen.
Nein, das hat mich nicht überrascht. Die haben es ja auch lange Zeit anders versucht. Und es war der Punkt, da war ganz klar unausweichlich, man muss wirklich bis zur letzten Konsequenz gehen. Ihm die Titel entziehen, die Ehrenämter, die Orden, jetzt auch die Royal Lodge, das große Haus, was er bisher bewohnt hat. Wer aber auch dahinter steckt, ist Prinz William, der, glaube ich, schon viel früher gesagt hat, wir müssen meinen Onkel aus dem Verkehr ziehen. Der darf gar nicht mehr sichtbar zur königlichen Familie gehören. Mhm. Er darf auch nicht Weihnachten mit zur Kirche gehen, gar nicht. Wir müssen uns von ihm distanzieren. Mhm.
Ja, man hat ja auch gesehen, diese O-Töne aus der Bevölkerung, die müssen natürlich auch aufpassen, dass da nicht der Respekt irgendwann ganz weg ist gegenüber dem Königshaus.
Ja, und nach dem Tod der verstorbenen Queen, nach dem Tod der Queen, war es ja schon so, dass doch mehr Proteste zu sehen waren, not my king, die Schilder sind wirklich immer wieder aufgetaucht. Es ist vor allem die junge Generation, die die Monarchie in Frage stellt und je mehr Skandale, je mehr Schlagzeilen, desto mehr das Argument, wozu brauchen wir sie eigentlich noch? Mhm. Wenn die doch irgendwie Dinge machen, die einfach nicht mehr vertretbar sind, dann können wir sie auch gleich abschaffen.
Mhm. Ja, ist ja auch berechtigt. Wie ist eigentlich, wie gesagt, ich bin da ja nicht immer so auf dem neuesten Stand, wie ist die aktuelle Situation mit Harry und Meghan und das Verhältnis zwischen William und Kate und den beiden?
Ja, leider immer noch Sprachlosigkeit. Also zwischen den beiden Brüdern und auch den beiden Frauen herrscht auch Sprachlosigkeit. Und ich sehe auch im Moment gar nicht, dass es eine Chance der Annäherung gibt. Also man muss ja auch sagen, das Königshaus hat im Moment genug Themen, die Krankheiten, die Skandale etc. Und ich glaube, da ist die Versöhnung mit Prinz Harry nicht an erster Stelle.
Hättest du gedacht, dass es so weit kommen würde?
Nein, nie. Nein, nie. Und ich weiß, dass ich 2018 einen Film gemacht habe über Prinz Harry und der letzte Satz war, da war er schon gerade mit Meghan zusammen, das ist die Zukunft der britischen Monarchie. Und was ist draus geworden?
Nein.
Ja, ja. Ja, man hatte so das Gefühl, da ist frischer Wind. Da ist auch eine Person mit Meghan, die andere Bevölkerungsgruppen abholt, für die Monarchie begeistert. Und das hat sich ja total zerschlagen. Und dass sich auch Prinz Harry so entwickeln würde, das hätte ich nie gedacht.
Meinst du, es ist ihr Einfluss?
Sicher auch. Ich meine, es gehören immer zwei dazu, aber es ist natürlich auch ihr Einfluss. Und ich muss sagen, diese Lebendigkeit, dieses Liebenswerte, dieses Spontane, dieses Wilde, hat ja vieles davon auch verloren in den letzten Jahren.
Was weißt du über den Gesundheitszustand von Kate und auch von König Charles?
Ja, so bei Kate hat man ja einen sehr guten Eindruck. Die war ja jetzt auf relativ vielen öffentlichen Anlässen und hat eine Rede gehalten, hat das Weihnachtskonzert gerade, das ist ihr eigenes Herzensprojekt, mitgestaltet. Also sie macht einen wirklich guten Eindruck. König Charles, wissen wir, ist weiter in Behandlung, aber auch ihm scheint es besser zu gehen. Genaueres weiß man nicht.
Man kann dich wirklich alles fragen, Leontine. Es ist einfach faszinierend. Ganz kurz, heute Abend, 20.15 Uhr, ja nicht verpassen, Leontines Dokumentation über das dänische, über König Frederik. Wie feiern die Weihnachten da auf Schloss Amalienborg?
Mit der ganzen Familie. Und viel, viel Hügel, viel Gemütlichkeit. Und Königin Margrethe ist auch mit dabei.
Ja, da wäre man auch gerne mal muss. Aber toll, dass du uns das so emotional und so mit so viel Fachwissen geschildert hast. Heute Abend, wie gesagt, das Feature. Morgen haben wir auch wieder eine Sendung. Da ist der Schauspieler Malik Bauer bei mir auf dem roten Sofa. Freue ich mich drauf. Jetzt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen.